Ich habe heute Morgen ein Thema mitgebracht, das mich, also ich wollte gerne über ein Thema predigen, das auch ganz viel so mit meinem Leben zu tun hat. Das Unvollendete, nicht perfekt sein und trotzdem glauben, das ist so ein Thema, das steht nicht immer on top, aber das ist etwas, was bei mir immer mal wieder hochkommt. Wie kann ich eigentlich mit Jesus dauerhaft motiviert und leidenschaftlich unterwegs sein, wenn ich an mir und in mir selbst so viel Unvollkommenes entdecke? Ich möchte jetzt einfach noch mal ganz kurz ein Gebet sprechen, dass wir jetzt gleich während der Predigt wirklich so oben haben, die hören und vor allen Dingen, die das hören, was jetzt von Gott her für unser Leben wirklich dran ist. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für unsere Geschichte. Ich danke dir für die Geschichte eines jeden Einzelnen hier. Danke, dass du ein Geschichtenschreiber bist. Danke, dass du jeden Einzelnen hier im Blick hast, dass du ihn siehst. Und Jesus, dir geht es gar nicht darum, dass wir perfekt sind, dass wir vollkommen sind oder dass wir in großartiger Kraft und Leidenschaft das Leben meistern, sondern du willst, dass wir verstehen, dass du unsere Kraft bist, dass du unsere Weisheit bist und dass du die vollkommene Person in unserem Leben bist. Und ich bitte dich, dass du jetzt zu uns redest, uns berührst, da, wo wir das einfach brauchen und dass wir einen neuen Schwung kriegen, im Alltag einfach mit dir so unterwegs zu sein. Amen.
Amen.
Du bist gerade durch eine Prüfung durchgefallen und merkst, dass es sich nicht gut anfühlt? Wie, glaubst du etwa nicht, Gott will nur das Beste für seine Kinder? Oder du hast dein Studium abgebrochen und bist gerade in einer totalen Krise? Wieso hast du es abgebrochen? Glaubst du etwa nicht, dass Gott dich führt und leitet? Hast du etwa vorher nicht um Weisung gebetet? Oder du hast gerade eine Diagnose vom Arzt bekommen? Und die ist nicht schön. Glaubst du etwa nicht, dass Gott jede Krankheit heilt? Du setzt dich in der Gemeinde ein und keiner dankt es dir? Und du bist enttäuscht und frustriert? Wie, glaubst du etwa nicht, dass es der Leib des Herrn ist? Es gibt ja in unserem Leben, ich glaube, jeder hat diesen Traum, dass man irgendwie so erhaben durchs Leben gehen kann. So ohne großartige Probleme, na gut, die einen oder anderen gehören eben zum Leben mit dazu, aber dass man sich über das Hickhack des täglichen Lebens wie ein Adler erheben kann und irgendwie so über das Leben hinweggleitet. Das wäre doch schön. Also wenn Glaube so bedeutet, dass man über alles Herr wird und im Grunde genommen jedes Problem einfach nur so meistert. Wäre das nicht schön, wenn das so funktionieren würde? Es gab, glaube ich, so vor 15, 20 Jahren so eine Art Erfolgsmantra, besonders auch in freikirchlichen Gemeinden. Man hat mehr über einen Mann namens Jabez gesprochen als über Jesus. Und es ging um einen einzigen Vers aus dem Alten Testament, der sehr schön klingt. Da heißt es nämlich: Segne mich, Gott, erweitere mein Gebiet, bewahre mich vor Kummer und Schmerz und sei bei mir in allem, was ich tue. Das ist ein sehr schönes Gebet. Viele konnten so richtig andocken an dieses Gebet. Ja, das möchte ich auch beten. Erweitere mein Gebiet, so im Sinne von, lass mich noch ein bisschen erfolgreicher werden. Ich möchte mehr haben. Bewahre mich vor Kummer und Schmerz. Also wer von uns hat Lust auf Kummer und Schmerz? Jeder weiß, okay, derjenige, der Kummer und Schmerz erlebt, der setzt seine Lebensfundamente tiefer und das ist gut, aber keiner von uns hat wirklich Lust drauf. Und dann heißt es, und Gott erfüllte alle seine Bitten. Und als ich in der letzten Zeit so über diesen einen Vers intensiver nachdachte, habe ich so gedacht, wahrscheinlich haben zigtausend andere was Ähnliches gebetet. Herr, schenk mir ein größeres Zelt oder gib mir ein neues Kamel. Tu endlich was gegen meine Rückenschmerzen. Aber nur einer, gefühlt, nur einer kriegt das Kamel. Nur einer kriegt das größere Zelt. Wisst ihr, man kann den Glauben ja in ungeahnte Höhen schrauben, so nach dem Motto, also du musst nur mehr glauben und dann werden die Dinge auch in deinem Leben irgendwie funktionieren. Und ich glaube, wir sind alle von diesen Gedanken auch so ein Stück weit geprägt, von diesem Zusammenhang, dass wer ein sorgenfreies, unproblematisches Leben haben möchte, auch zu der richtigen Art und Weise, wie man glaubt, durchstoßen muss. Aber an den folgenden Fakten kommt keiner von uns vorbei. Also man kann den Glauben pimpen, wie man will, aber an den folgenden Realitäten kommt keiner von uns vorbei. Also Christen leben nicht oder nur unwesentlich länger. Christen sind auch diejenigen, die nicht gesünder sind oder nur weil sie Christen sind, schöner aussehen. In der Liste der 100 reichsten Persönlichkeiten sind Christen eher unterproportional vertreten. Und wenn du damals das Pech hattest, als frommer Mensch in die Wirren des 30-jährigen Kriegs hineingeboren zu sein, dann hattest du ein genauso großes Pech, dahingerafft zu werden wie jeder andere. 11 der 12 Jünger von Jesus starben einen unnatürlichen Tod. Und die meisten von euch wissen, Christen gehören heute zu der Gruppierung, zu der Bewegung, die auf dieser Welt mit am meisten verfolgt wird. Und die Liste derjenigen, die in besonders engem Kontakt zu Gott standen, also wirklich ihn erlebt haben, seine Stimme gehört haben und die trotzdem mit Leid, Krankheit, Verlust konfrontiert worden sind, ist endlos lang. Wisst ihr, was mich manchmal persönlich auch an mir selbst nervt, ist, dass ich so den Eindruck habe, dass auch meine eigene Kommunikation mit Gott manchmal so einem Restaurantbesuch gleicht. Ja, also man kommt so in ein Restaurant hinein und hat so ein tolles Ambiente und dann gibt es 2 Alternativen. Entweder Gott sitzt mir gegenüber und ich begegne ihm aus einer Haltung des Respektes, der Ehrfurcht und der Dankbarkeit. Und vielleicht ringe ich auch mit ihm und sage, Gott, wieso passiert es gerade, was passiert? Ich verstehe das nicht und ich kann es überhaupt nicht einordnen. Ich weiß beim besten Willen nicht, was das für einen Sinn für mein Leben haben soll. Oder Gott wird zum Kellner degradiert. Mir gegenüber sitzt mein Ego mit seinen Glücksvorstellungen und Gott hat nur einen einzigen Auftrag. Und zwar den Auftrag, mir so richtig was aufzutischen. Gott, mach es möglichst richtig schön. Lass es krachen, gib mir das für mein Leben, was ich mir wünsche. Wisst ihr, manchmal habe ich es geradezu satt, dass ich an mir selbst erlebe, dass ich meine gesamte Gehirnkapazität nicht darauf verwende, morgens aufzustehen und mir einfach vorzunehmen, ein vorbildliches Leben zu führen, die Dinge zu tun, die Gott mir heute vor die Füße legt, sondern permanent ertappe ich mich dabei, wie ich das reale Leben mit dem idealen Leben vergleiche und ständig in so einer Dissonanz bin. So müsste es eigentlich sein. Und das wäre doch so schön. Und im Grunde genommen merke ich gar nicht, wie das das Gegenteil ist von trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch das andere dazugeben werden. In den letzten Monaten habe ich für mich das nochmal so als Überraschung erlebt, den Philipperbrief zu lesen. Ich hatte ihn längere Zeit nicht gelesen und ich habe so gedacht, Mensch, in diesem Philipperbrief gibt es ja Themen, die so überhaupt nicht in das Denken unserer heutigen Zeit hineinpassen wollen. Also zum Beispiel, wenn Paulus sagt, es gibt Freude im Leid. Also wie kann es Freude im Leid geben? Also wenn es mir schlecht geht, dann geht es mir schlecht. Und jede Aufforderung, mich zu freuen, das ist doch irgendwie merkwürdig. Also wie kann Paulus so etwas fordern? Und da kommen dann schon solche Gedanken wie, war Paulus sowas wie ein Sadist? Also jemand, der sich gefreut hat, Christen zu quälen mit seinen Aufforderungen? Oder wusste er etwas, was wir heute vielleicht nicht mehr so präsent haben? Oder Paulus schreibt in diesem Philipperbrief etwas von selbstloser Liebe. Er schreibt, wie Jesus im Himmel war und ihm ging es dort, glaube ich, wirklich richtig gut. Und er hatte wahrscheinlich nicht das Bedürfnis, ich muss jetzt auf diese Welt, wo Betrug regiert, wo Menschen schlecht miteinander umgehen. Und trotzdem hat Jesus diese Herrlichkeit seines Vaters verlassen, hat sich in einen menschlichen Körper hineingezwängt, der Rückenschmerzen kennt, der Schwäche kennt, nur um uns Menschen zu dienen. Ist das nicht verrückt? Und ich schaue heute in unsere Zeit und ich erlebe viele Menschen, die ihre Ziele erreichen, die super erfolgreich sind, aber die auch so obsessiv fokussiert sind. Auf ihrer Mission, ihre Ziele zu erreichen, schauen sie nicht nach links und nicht nach rechts. Sie sehen nicht, was neben ihnen passiert. Sie haben nur ihre Mission im Blick. Fast so ein bisschen Fanatismus. Und nach selbstloser Liebe schmeckt es irgendwie nicht. Und dann lesen wir im Philipperbrief, dass Paulus schreibt, dass Gott auf die merkwürdigste Art und Weise glücklich macht. Und manchmal erst im nächsten Leben. Aber dann erst richtig. Und ich bin bei der Beschäftigung mit diesem Philipperbrief an einem Vers so hängen geblieben, der uns so ein bisschen so mit hineinnimmt in das, was Glaube bedeutet. Glaube bedeutet nicht, dass du irgendwann einmal so ein System aufgebaut hast und dass da so ein Automatismus wirksam wird. So, wenn du richtig glaubst, so und jetzt habe ich's, dann stimmt auch der Auto. Und dann wirst du durchs Leben gleiten und alle Dinge, die du dir vorgenommen hast, werden gelingen. Und da schreibt Paulus, dass Glaube im Grunde genommen nicht so ein System ist, nicht so eine Gleichung ist, die immer gleich funktioniert, sondern er sagt, hey, das Leben mit Jesus, das ist so ein Lauf. Das bedeutet, es gibt irgendwo einen Startpunkt und dann bist du unterwegs. Und das Leben mit ihm, mit Jesus, ist manchmal auch ziemlich anstrengend. Und es gibt tote Punkte. Und es geht darum, zu lernen, wieder aufzustehen. Und es geht darum, auch ehrlich zu sein. Auch wenn da solche Gedanken sind, wie ich möchte am liebsten einen Cut machen, sich trotzdem irgendwie diesen Gedanken zu stellen und sagen, Jesus, und trotzdem will ich irgendwie in deiner Nähe sein. Und da schreibt Paulus, ich will nicht behaupten, ich hätte dies alles schon erreicht oder wäre schon. Ich bin nämlich unvollkommen. Noch nicht fertig. Aber ich arbeite auf den Tag hin, an dem ich endlich alles sein werde, wozu Christus Jesus mich errettet hat und wofür er mich bestimmt hat. Ich habe euch ein kleines Video mitgebracht, das wir vielleicht jetzt mal kurz sehen können. Und da geht es genau darum, dass der christliche Glaube ebenso ein Lauf ist, der uns manchmal vieles abverlangt. Stelle ganz besonders, weil er uns mit hineinnimmt in ein Denken. Und zwar sagt er, hey, das Leben ist wie so ein Lauf. Und du kommst nicht irgendwann an so einen Punkt, so mit 42 oder 43, wo du so viel inhaliert hast, so viel gute christliche Lehre und dann hast du es irgendwie. Sondern Paulus sagt, das ganze Leben mit Jesus ist so ein Lauf. Und dieser Lauf, und Paulus wusste das, dieser Lauf kann manchmal so sehr anstrengend sein. Der kann dir manchmal alles abverlangen. So, dass du gar nicht mehr weiter weißt. Ich glaube, dass dieser Vers so ein bisschen so eine Kampfansage gegen ein christliches System ist, wo der Glaube nicht mehr ein Wert in sich ist, sondern nur noch ein Instrument, um mich irgendwie glücklich zu machen. Es gibt ja manchmal so diese Leitsätze, die man vielleicht nicht so verbalisiert hört, aber vielleicht so nonverbal, so dieses Denken, also wenn ich glaube und richtig glaube, dann wird Gott mich segnen. Und wenn ich nicht glaube, dann ist natürlich das Resultat, dann wird Gott mich auch einfach viel weniger segnen. Und auf einmal gibt es so im christlichen Lager, in der christlichen Gemeinde, so eine Art Ranking. Also je besser ich mich moralisch verhalte, desto mehr Segen werde ich dafür bekommen. Und am Ende haben wir so dieses Phänomen, was ich zum Beispiel im Norden bei vielen Jugendlichen so höre: Ich fühle mich nicht fromm genug für den Club Gemeinde. Und ich komme nicht mehr in die Gemeinde, weil ich irgendwie den Eindruck habe, ich genüge dem Ganzen nicht mehr. Ich passe da nicht mehr rein. Ich bin so unvollkommen, dass für alle Platz ist, aber für mich nicht. Und Paulus sagt uns im Grunde genommen, hey, Christsein, Glaube bedeutet nicht, dass du irgendwann so einen Zustand erreichst, wo du total wenig sündigst oder wo du so einen Zustand der Glückseligkeit erreicht hast. Sondern Paulus sagt, hey, Christsein bedeutet nichts anderes. Du bist einfach mit diesem Jesus unterwegs. Und das ist manchmal super schön und manchmal richtig anstrengend. Aber Christsein bedeutet, in der richtigen Richtung unterwegs zu sein. Mit Jesus in diesem Lauf zu laufen. Christsein bedeutet nicht, dass alles in unserem Leben immer nur schöner, besser, genialer wird. Und wenn wir uns Jesus anschauen, hat er uns nie etwas anderes gezeigt. Also die Konsequenz der Geburt von Jesus war nicht, dass überall auf den Dächern von Bethlehem Geschenke lagen, sondern dass parallel zu seiner Geburt alle Säuglinge abgeschlachtet worden sind. Oder wenn wir in die ganze Bibel hineinschauen, lehrt die Bibel uns, dass mit Glaube an Gott alles automatisch immer nur schöner und besser wird und dass mein Leben bewahrt bleibt vor jeder Form von Problem. Adam und Eva fallen beim ersten Test durch. Ihr erster Sohn Kain wird zum Mörder. Und das auserwählte Volk Israel, das eigentlich so ein leuchtendes Vorbild für alle nachfolgenden Generationen hätte sein sollen, wird zum Betreuungsfall. Wisst ihr, der christliche Glaube bedeutet nicht automatisch, dass mir Erfolg garantiert wird in dem, was ich erlebe, sondern eigentlich hat der christliche Glaube zutiefst etwas mit Scheitern zu tun. Und ich glaube, Jesus weiß, dass er nicht mit einer Horde von Supermännern unterwegs ist, sondern mit einer Reihe von Menschen, die ständig in jedes Fettnäpfchen der Sünde hineintretenden, langweiligen Typen unterwegs ist. Jesus weiß, mit den Menschen in der Gemeinde kann ich eigentlich keinen christlichen Kontext gewinnen. Und trotzdem liebt er die Gemeinde. Trotzdem ist er das Haupt der Gemeinde. Und ich habe mich so gefragt, wie reagieren Menschen eigentlich darauf, dass der christliche Glaube kein Erfolgsmodell ist, wo ich am Anfang mein Problem hineinwerfe und am Ende kommt irgendwas Schönes dabei raus. Sondern, dass der christliche Glaube manchmal auch bedeuten kann, dass mir alles genommen wird. Und dass mein Leben zusammenbricht. Mein Leben in Scherben liegt, ich nichts mehr verstehe und ich nur noch eins habe. Und das ist Jesus. Wie gehen Menschen eigentlich damit um? In dem Philipperbrief gibt es zwei Gruppen von unterschiedlichen Menschen, die sehr gegensätzlich damit umgehen. Die einen gehen in der Weise damit um, dass sie versuchen, so eine Art Außenkonstrukt des Glaubens aufzubauen. Also da ist so eine Gruppe von Menschen, die sagen, hey, ihr müsst euch beschneiden. Und dahinter steckt eigentlich so dieser Gedanke, da geht es nicht einfach nur um ein Ritual und das haben früher die Juden alle gemacht und deswegen ist es so wichtig und wir müssen wieder so ein bisschen mehr zum Judentum, sondern dahinter steckt eigentlich so der Gedanke, Jesus, wir vertrauen dir nicht völlig. Wir vertrauen dir nicht völlig. Und wir bauen jetzt irgendwie doch noch mal so was Eigenes auf. Das ist genauso, wie als meine Mutter mir sagte, Mama, du, ich gehe in die Mission. Thomas, das kannst du nicht machen, du könntest von der Schlange gebissen werden. Also, wenn Menschen Gott nicht so ganz vertrauen. Und dann gibt es eine andere Gruppe in dem Philipperbrief, die super enttäuscht sind. Und Paulus beschreibt diese Leute, ihr geht eigentlich nur noch euren Begierden und Trieben nach und ihr seid sogar noch stolz darauf, dass es nur noch um das geht, was euch so in den Sinn kommt. Und ich habe so gedacht, wieso schreibt Paulus das nicht über die säkulare Welt, sondern wieso schreibt er das über Christen, die total egoistisch sind und nur noch auf das bedacht sind, was sie selbst ausmacht, was sie sich selbst ausgedacht haben. Und plötzlich wurde mir klar, dass auch Christen ja unglaublich enttäuscht sein können, wenn so viele Dinge nicht in Erfüllung gegangen sind, die man sich so gewünscht hat. Ich möchte dich mal fragen, wie bist du als Christ angetreten? Was war dir am Anfang wichtig? Welche Träume hattest du? Oh Gott, heile mich hier, Gott schenkt mir das. Und was ist, wenn Gott das bis heute noch nicht gemacht hat? Dann kann es manchmal eine richtig große Enttäuschung geben, so weit, dass ich sage, jetzt lebe ich lieber mein eigenes Leben, zwar eine fromme Fassade, aber so richtig um Jesus geht es eigentlich nicht. Und dahinter steht so dieser Gedanke, ich hatte Hunger nach den Segnungen Gottes, nach dem, was er mir geben sollte, aber eigentlich weniger Hunger nach Gott selbst, nach ihm als Person. Wisst ihr, das Unangenehme an Jesus, was ist das Unangenehme an Jesus? Das Unangenehme an Jesus ist, dass er uns an keiner Stelle gesagt hat, wenn du mir nachfolgst, dann wirst du noch mehr Glück und noch viel mehr Zufriedenheit und noch viel mehr Luxus und noch mehr materielles Besitzen, als du so schon hast. Wenn du mit mir unterwegs bist, dann werden dich die Leute nur noch lieben und du wirst überall anerkannt sein. Und wenn du jetzt noch mehr betest, dann wirst du durch das Leben hinweg leiden wie ein Adler. Jesus hat so etwas an keiner Stelle gesagt. Weil das nämlich eine Masche ist, die es nicht in der Gemeinde, sondern in dieser Welt ohne Gott gibt. Tu das und du wirst glücklich. Kauf dir dieses oder jenes und du wirst Zufriedenheit erleben. Hab die oder die Frau, und du wirst für immer glücklich sein. Und wenn du sie nicht bekommen kannst, dann schau sie dir wenigstens im Internet an. Und Jesus bricht eigentlich mit diesem System. Also mit diesem System, dass Glaube automatisch bedeutet, dass mein Leben in allen Bezügen nur noch gesegnet wird. Wisst ihr, ich glaube, dass es eine der größten Lügen unserer Zeit ist, wenn Menschen meinen, dass es einen kausalen Zusammenhang zwischen einem sorgenfreien, unproblematischen, immer schönen, hellen Lebensweg und der richtigen Art und Weise zu glauben gibt. So ein Zusammenhang. Ich glaube, dass es dort, natürlich gibt es Zusammenhänge. Und Jesus sagt, Herr, wer um Weisheit bittet, dem werde ich Weisheit geben. Wer anklopft, dem werde ich auftun. Aber wir können unser Leben nicht hineinpressen in so eine Gleichung, und dass wir mit dieser Überzeugung leben, wenn ich nur richtig glaube, dann werde ich für den Rest meines Lebens glücklich sein. Denn wenn wir in die Realität unseres Lebens schauen, dann stellen wir fest, dass zum Beispiel Menschen, die für uns so starke Vorbilder gewesen sind, wo wir immer gedacht haben, hey, so will ich auch glauben. Wir auf einmal erleben, dass diese Leute einen Cut in ihrem Glauben gemacht haben oder Schiffbruch erlitten haben. Und wir uns fragen, hey, wie kann das eigentlich sein? Oder vielleicht verzweifelst du manchmal an dieser Situation, dass du diese Ambivalenz, diese Dissonanz im christlichen Glauben kaum noch ertragen kannst zwischen der Realität, wie sie ist, und dem, wie es doch eigentlich sein soll. Ich glaube, dass das Leben mit Jesus heute schwieriger ist denn je. Es gibt so viele Wege, die uns heute in unserer Welt aufgezeigt werden. Menschen signalisieren uns, wieso gerade dieser Weg mit Jesus. Es gibt doch andere Wege, die unendlich viel heller sind. Dazu unsere Kämpfe zwischen, hey, so soll es doch eigentlich sein, und wie sieht es eigentlich in meiner Realität aus? Das Bild fehlt uns manchmal. Das Bild Gottes für unser Leben, dass irgendwie alles gut werden wird. Ich bin vor einiger Zeit mit einem guten Freund im Kino gewesen und wir sitzen in so einem Film und ich habe diesen Film so sehr genossen und wir hatten beide so eine große Packung Popcorn, 1 Liter Pepsi-Cola und ich dachte, wie schön ist es, im Kino zu sein. Und wer 1 Liter Pepsi-Cola getrunken hat, der kennt es wahrscheinlich, dass so nach kurzer Zeit hat man so ein bestimmtes Bedürfnis. Und dann sitzt man in diesem Kino und denkt sich, ich kann jetzt nicht rausgehen, weil dann wird mir so eine Facette, vielleicht auch so eine Schlüsselszene des Films fehlen. Und ich habe mich dann so sehr bemüht durchzuhalten, ich habe es einfach geschafft. Und dann bin ich auf die Toilette gerannt und dann habe ich festgestellt, ich musste mich ja erstmal orientieren. Die Toilette war genau am anderen Ende eines riesigen Sinister-Palastes. Und ich bin gerannt, schneller als Usain Bolt. Und dann wieder zurück, kurz vor der Kinotür, nochmal einen auf ganz seriös gemacht, schön ruhig rein. Und dann sitze ich in diesem Kinofilm, und vielleicht kennt ihr das, und du verstehst doch einmal nichts mehr. Du guckst dir diesen Film an, und du weißt nur noch, ich habe hier eine wichtige Schlüsselszene verpasst, und weil ich die verpasst habe, macht das Ganze, was ich jetzt sehe, überhaupt keinen Sinn. Und dann fange ich an, meinen Freund zu fragen, sag mal, was ist denn da passiert? Ich verstehe den ganzen Film nicht mehr. Und alle spiegeln mir, ruhig. Kennt ihr das? Wenn du dein christliches Leben überhaupt nicht mehr verstehen kannst, wenn du den Anfang des Plans Gottes nicht begreifst für dein Leben und auch das Ende nicht, weil du kennst so diese Schlüsselszene nicht. Und so kommt einem das manchmal vor, dass wir so ein bestimmtes Bild für unser Leben nicht haben und deswegen sind wir so frustriert. Weil wir alles nicht mehr verstehen. Und weil wir doch so gern verstehen wollen. Ich möchte zum Schluss eine kleine Geschichte noch erzählen, die so super in diese ganze Thematik reinpasst. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs und dann begegnet ihm so am Wegesrand so ein junger Mann, vielleicht so Anfang 20, also er muss auf jeden Fall schon so mündig gewesen sein. Und er ist von Geburt an blind. Und die Jünger fragen sofort, und jetzt merkt er diesen Zusammenhang. So, wir wollen alles immer in ein System pressen, verstehen wollen. Die Jünger fragen, Jesus, wer hat gesündigt? Also ich meine, dass der blind ist, muss er irgendwie Grund haben. Also hat der irgendwas ausgefressen und eine fette Sünde begangen, für die er jetzt büßt? Oder vielleicht seine Eltern. Und Jesus sagt, hey, weder noch. An ihm sollen die großen Taten Gottes sichtbar werden. Und dann passiert etwas, was in dieser Geschichte erst einmal ist total merkwürdig. Dann wendet sich Jesus diesen Blinden zu, von Geburt an blind. Und wenn dieser Blinde gehört hätte, Glaube bedeutet, dass alles irgendwie, also wenn du nur richtig glaubst, dann wirst du sofort geheilt. Ich glaube, der wäre ja an die Wunde gegangen, weil der vielleicht schon oft gebetet hat, weil der sich ganz häufig an Gott gewandt hat und jahrzehntelang erlebt hat, es passiert einfach gar nichts. Und dann begegnet dieser Mann Jesus. Und zu dieser Tatsache, dass er nichts sieht, vielleicht nur unterscheiden kann zwischen hell und dunkel, spuckt Jesus in den Sand, rührt einen Brei an und schmiert ihm diesen Brei auf die Augen. Und ich habe so gedacht, toll, Jesus, das bist du. Du siehst nichts, du kannst nichts einordnen, du sehnst dich nach Heilung und jetzt schmierst du einen Brei auf die Augen, jetzt sieht dieser enorme Wechsel. Kennst du das? Du bist in einer Situation, du verstehst den großen Film deines Lebens nicht und dann begegnest du Jesus und du verstehst noch weniger als vorher. Und es macht noch viel weniger Sinn, irgendwie motiviert weiter zu glauben als vorher. Du kannst die Dinge nicht einordnen, nicht verstehen. Aber wisst ihr was? Die Geschichte ist nicht hier zu Ende. So, Jesus schmiert den Brei auf seine Augen und er sieht jetzt irgendwie gar nichts mehr. Und es gibt nur noch so ein Votum, also du musst jetzt glauben bis zum Lebensende. Sondern Jesus sagt, geh zum Teich Siloam. Ich habe so gedacht, wie hat er diesen Teich eigentlich gefunden? Und dann geht dieser jetzt, also wirklich überhaupt nichts mehr sehende junge Mann zu diesem Teich Siloam und er wäscht sich die Augen und auf einmal kann er sehen. Und ich finde diese Geschichte aus ein paar Gründen heraus so faszinierend. Einmal, manchmal ist es wirklich so, du begegnest Jesus und verstehst auf einmal gar nichts mehr. Und du musst eine Zeit lang vertrauen und glauben, dass er trotzdem Gott ist. Und plötzlich kommt der Moment, wo er vielleicht ganz anders, als du dir das so ausgedacht hast, aber wo Jesus auf einmal kommt. Und wo Jesus eingreift. Das Wunder ist vielleicht schon längst passiert, aber du siehst es eine ganze Zeit lang nicht. Vielleicht sehnst du dich nach irgendetwas, was passiert in deinem Leben und das Wunder ist schon längst passiert. Aber du kannst es noch nicht erkennen. Und es braucht erstmal Glaube und Vertrauen, bis du es ganz klar mit deinen eigenen Augen erkennen kannst. Das andere, was mich in dieser Geschichte noch sehr begeistert, ist, dass wir nicht daraus lernen, du musst nur richtig glauben und dann kommt der Durchbruch. Das ist ja auch etwas, was manchmal Leute sagen, du musst nur richtig glauben und dann erlebst du den Durchbruch. Dieser Mann sagt am Ende, da kommen ganz viele Pharisäer in diese Situation hinein und fragen dann diesen Mann, also was ist denn da eigentlich passiert? Du hast es doch, das ist doch ein Fake, du hast doch vorher, du musst doch was gesehen haben, also wer war dieser Jesus? Und dann sagt dieser Mann, ich kann euch nur eins sagen, vorher war ich blind und jetzt kann ich sehen. Wisst ihr, und wenn ich auf mein Leben zurückschaue, dann sehe ich, ich war oft nicht der vorbildliche im Bereich Glauben. Oft hätte ich Dinge besser wissen müssen. Oft bin ich in die gleichen Fettnäpfchen hineingetreten und war manchmal so enttäuscht über mich selbst. Aber so oft konnte ich erleben, vorher war es schlecht, jetzt ist es gut. Warum? Weil Jesus sich in irgendeiner Art und Weise mir gezeigt hat, mir die Augen geöffnet hat. Es gab Momente in meinem Leben, wo ich echt gedacht habe, ich mache keinen Mann Glauben. Es ist so anstrengend, einem Gott zu genügen, der so hohe Anforderungen hat. Und sich ständig Menschen anzunehmen mit ihren Nöten, die dabei sind, mein ganzes Leben so aufzuziehen. Und dann schaut man zurück und stellt fest, dass auch nach 20 Jahren Christsein sich so vieles gar nicht verändert hat. Ich fühle mich nicht grundlegend geistlicher als vor 20 Jahren. Meine Frau sagt manchmal, Schatz, in deinem Leben hat sich so viel verändert. Und ich sage, hey, das ist super, aber ich fühle mich nicht so sehr viel geistlicher. Ich fühle mich nach wie vor super unvollkommen und super unvollendet. Aber wisst ihr was? Dieses Gefühl von Unvollkommenheit ist eigentlich der größte Schatz in meinem Leben. Weil ich mit diesem Gefühl von Unvollkommenheit jeden Tag bete, Herr, du siehst diese Katastrophe, du siehst diesen unvollkommenen Menschen. Aber ich vertraue darauf, dass du meine Kraft bist, dass du meine Weisheit bist und dass du den Plan, den du mit mir hast, irgendwie, trotz meiner Unvollkommenheit und meines Unvermögens und meiner eigenen Schuld, dass du es irgendwie gut machst in meinem Leben. Und dann merken wir, dass es so was Befreiendes ist. Nicht von sich selbst anzunehmen, dass man nur die richtige Art und Weise des Glaubens oder wie man glaubt finden muss, sondern dass eine Realität ist, die zu unserem Lebensende bleibt. Jesus ist der vollkommene Mensch, der gleichzeitig Gott ist. Er ist der völlige Frieden, der ausreicht, um unserem Leben Kraft und Würde zu geben. Er ist die Kraft. Er ist die Stärke. Und nicht ich oder wir. Wir sind unvollkommene Menschen, aber geliebte Menschen von Jesus. Und er geht mit uns durch dieses Leben, dass wir hier und da sagen können, vorher bin ich in dieses Fettnäpfchen der Sünde getreten, aber er hat mich herausgeholt. Vorher war ich so destruktiv, aber er hat mich motiviert und er hat mir eine neue Perspektive für mein Leben gegeben. Amen.